Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mordprozess mit überraschendem Urteil. Ja, vor 2 Monaten haben wir über einen Prozessauftakt im Landgericht Meiningen gesprochen, in dem 4 Jugendliche wegen Mordes angeklagt waren. Ein Urteil ist gefallen und es gibt so viele Facetten zu diesem Urteil, deshalb sprechen wir in dieser Folge nochmal ausführlich darüber. Zu hören in ARD Sounds und schreiben könnt ihr uns auch an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los.
ARD Sounds.
Und bei mir ist wie immer der Thüringen-Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
So Conny, wir sind hier relativ aktuell unterwegs. Das können wir ein bisschen transparent machen, weil wir sprechen über ein Urteil, was gestern ergangen ist. Aber ich glaube so, ja, die Umstände darum, wie du das erfahren hast, das ist doch außergewöhnlich. Ich persönlich habe sowas jedenfalls noch nicht miterlebt, weil das Urteil kam spät und das Urteil wurde auch quasi im Gerichtssaal gefällt, klar, aber du warst da nicht dabei. Es klingt kurios, aber lass uns reinsteigen. Worum geht's denn uns hier?
Also es geht um einen Mordprozess, über den wir schon mal berichtet haben, über den Auftakt. Es geht um ein Verbrechen, das vom letzten Sommer in Zellamelis, das sehr viele Leute, ich kann es nur vorsichtig formulieren, betroffen gemacht hat, ratlos zurückgelassen hat. Ein 23-jähriger junger Mann ist gestorben und er ist gefunden worden von einem Angehörigen in einem Bach, wo man eigentlich nicht ertrinken kann, aber er ist da drin ertrunken. Er war halbnackt und es hat sich herausgestellt, dass er zuvor misshandelt worden ist.
Und zwar von mehreren Leuten, wo man hat im Nachgang auch schon gehört hat, dass die auch schon im Ort, ja, ich sag mal, bekannt waren, ne?
Es war so, dass ganz schnell in den sozialen Netzwerken darüber gesprochen, geschrieben wurde, dass es ein Video von diesem Vorfall da gibt. Es spielt in einem Plattenbaugebiet und es gab Leute, die gehört haben, dass dort offensichtlich jemand durch dieses Plattenbaugebiet gejagt worden ist. Das ist das, was ich immer gelesen habe und der auch offensichtlich um Hilfe gerufen hat oder wo klar war, der ist in so einer Notlage. Dann sage ich jetzt das, was ich wirklich weiß, was auch so gewesen ist. Es haben mehrere Leute bei der Polizei angerufen. Die Polizei ist dann auch sofort losgefahren, hat auch noch mehrere Jugendliche angetroffen dort, wo die Zeugen gesagt haben, hier, da ist der rumgelaufen, hat die Jugendlichen gefragt, was ist denn mit dem? Und die haben halt, wie das in Ermittlerkreisen heißt, über den Verbleib keine Auskunft gegeben, haben gesagt, wir wissen nicht, wo der ist. Dann gab es, wie gesagt, dieses Video, was es gegeben haben muss, wo Zeugen, also ich habe mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, ja, das gab's, wir haben das auch gesehen, das war aber in so einer geschlossenen Gruppe irgendwie und als die Ermittlungen dann losgingen, dann ist das wohl gelöscht worden. Es hat ein paar Wochen gedauert und dann saßen in Untersuchungshaft 4 Verdächtige, 2 junge Männer, 18. Und das hat viele umgetrieben, 2 Mädchen, 15 und 16 Jahre alt.
Und deswegen wird nämlich auch mit Jugendstrafe quasi gearbeitet dann.
Aber bevor wir bei der Jugendstrafe sind, sind wir erstmal beim Prozess, der, weil die Mädels noch keine 18 sind, komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Das heißt, wir reden heute über einen Prozess, über ein Urteil, das kann ich sagen. Ich kann sagen, was rausgekommen ist. Das heißt Urteilstenor, also ich werde die Strafen sagen und das Delikt, aber null zum Hintergrund. Das ist so, weil Jugendliche nach dem Gesetz besonders geschützt sind. Da hat der Erziehungsgedanke Vorrang. Die dürfen keinen Schaden in ihrer Entwicklung nehmen. Da kann ich dir gleich sagen, draußen auf dem Gerichtsgang ist es natürlich zum Teil, ich sage jetzt mal sehr bös, kommentiert worden, weil da ist ein Mensch tot. Die Verwandten wollen wissen, warum, was ist da passiert. Es bleiben aber nur drin die, die sich als Nebenkläger diesem Prozess angeschlossen haben. Das waren der Vater und die Schwester des Toten in dem Fall. Alle anderen müssen raus, weil die Jugendlichen geschützt werden müssen. Und es gibt auch keine Pressearbeit dazu. Also, dass es da irgendwas gäbe, wo jemand sagt, naja, das und das, das könnte ich euch schon mitteilen, das gibt es nicht. Der Schutz der Jugendlichen steht über allem, eben um ihre Entwicklung nicht zu gefährden. Und ich habe natürlich da draußen den Satz gehört von Leuten, die gesagt haben, was will man denn da noch gefährden, wenn so ein Delikt im Raum steht und im Raum stand, so lautete die Anklage, Mord durch Unterlassen.
Also über die Hintergründe haben wir ausführlich gesprochen und das Urteil hat für Diskussionen gesorgt. Darauf gehen wir natürlich ausführlich ein. Und es geht da nicht nur um die Höhe des Urteils, sondern auch, wann und wie das Urteil gefallen ist. Und das besprechen wir gleich.
Es gab mehrere Verhandlungstage, wie gesagt, alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich bin ja nicht die Einzige, die sich für dieses Verfahren interessiert hat. Und wir alle haben natürlich ständig angerufen beim Gericht und haben gefragt, wann wird denn das Urteil voraussichtlich ergehen? Und da hieß es dann, also es bleibt beim letzten Verhandlungstag, nämlich dem 26. Februar. Und da wussten wir natürlich auch keine Uhrzeit. Und wir wussten auch alle, dass dieses Urteil nicht öffentlich verkündet wird, sondern dass wir nach der Verkündung eine Mail vom Landgericht bekommen, Straftatbestand und Strafhöhe.
Du hast dich aber an dem Tag ein bisschen auch umgeschaut im Ort und im Dorf und hast auch mit Leuten gesprochen. Was hast du da so mitbekommen in den Gesprächen, die du da geführt hast?
Ich war also nochmal an der Stelle, wo der 23-Jährige gestorben ist und das war ja gleich nach dem Tod von ihm, war da ein Blumen- und Kerzenmeer. Und auch jetzt sind wir wenige Tage vor dem Urteil, war es genau 8 Monate her, dass der junge Mann gestorben ist. Und als wir da hingekommen sind, da brannten noch Kerzen. Also das ist ein, wie soll ich sagen, ein Ort, der für Freunde und Familie ganz wichtig ist. Ich habe auch mit jemandem sprechen können, mit einer Angehörigen, die gesagt hat, es ist für mich ganz wichtig, da hinzugehen, weil ich dort zur Ruhe komme. Und man sieht auch, der Ort wird gepflegt, dort sind Fotos, dort sind Lichterketten, dort brennen Kerzen. Also in dem Fall ist der Ort wirklich besonders wichtig, weil halt Freunde und Familie nicht in diesen Prozess reinkommen und da so eine Art Aufarbeitung stattfinden könnte, so hart das vielleicht sein mag. Dort waren wir und dann sind Leute auch auf uns zugekommen und haben gesagt, also was ist das immer noch nicht zu Ende? Nein, das ist noch nicht zu Ende und ein Bewohner dort hat gesagt, das ist eigentlich ein ganz ruhiges Gebiet hier und ist es jetzt auch wieder und er sagt, er hat da auch was gehört und findet es halt traurig, dass sowas passiert, aber das war also ich habe traurige Leute getroffen, sage ich jetzt mal, nicht Betroffene, aber traurige Leute. Und dann sind wir zum Landgericht Meiningen gefahren. Dort fand ja der Prozess vor der Jugendkammer statt. Und wir wussten, dass an dem Tag noch plädiert werden sollte. Wir wussten also, das Urteil wird erst relativ spät ergehen. Dann hat es morgens noch einen Beweisantrag gegeben. Der ist abgelehnt worden. Und dann ist plädiert worden. Und nach meiner Erinnerung vom ersten Verhandlungstag, wo ich ja ganz kurz drin war, waren drin eine Staatsanwältin, die hält ein Plädoyer von Seiten der Anklage, 3 Nebenklageanwälte, die plädieren und 5 Verteidiger. Das war also klar, das wird eine lange Zeit, weil, das will ich auch gleich sagen, schon in der Anklage waren 2 mögliche Straftatbestände angeklagt, nämlich Mord durch Unterlassen, weil die den hilflos zurückgelassen haben, so hat man das formuliert, und Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist natürlich bei den Strafrahmen total unterschiedlich und da muss ich jetzt gar nicht mit Strafrahmen kommen, sondern wir sind im Jugendstrafrecht, da gelten andere Maßstäbe, das würde ich dann, wenn ich die Strafen nenne, nochmal sagen. Und es ist absolut üblich, dass, ich sage jetzt mal, höhere Delikt anzuklagen, also das Delikt, wo die höhere Strafe droht. Das ist immer so, das hat viele Leute verwundert.
Warum ist das üblich?
Wenn im Laufe, also wenn jetzt, ich mach's konkret, wenn hier Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt gewesen wäre und dann hätte sich im Laufe der Beweisaufnahme, die wir ja nicht kennen, herausgestellt, es komme auch eine Verurteilung wegen Mordes durch Unterlassen in Frage, dann ist das ja ein deutlich höherer Straftatbestand mit einer höheren Strafe und dann haben die Verteidiger die Möglichkeit, eine Aussetzung des Prozesses zu beantragen, weil da müssen sie sich anders drauf vorbereiten, das ist ein viel schlimmeres Delikt, das habe ich schon oft erlebt. Ich habe auch schon erlebt, dass diesen Anträgen stattgegeben werden musste oder die Gerichte diesen Anträgen stattgegeben haben und das heißt ja dann auch, da wären möglicherweise die Untersuchungshaftbefehle aufgehoben. Dann kommen die Täter raus und ich weiß nicht, wie oft haben wir das schon gehabt, wer einmal draußen ist, dessen Prozess dauert, weil die Haftsachen vorgehen. Und deswegen ist es absolut üblich, das mögliche höhere Delikt mit anzuklagen.
Sehr interessant. 9 Plädoyers, und du hast es gesagt, in der vergangenen Folge waren es ein bisschen weniger, aber da ging das ja ratzfatz. Und in dem Fall, wenn so viel auf dem Spiel steht, ne, wir waren nicht dabei, du hast es gesagt, aber kann man sich durchaus vorstellen, dass da jeder länger als 5 Minuten auch das Wort ergreift. Ja. Also das scheint logisch zu sein.
Gerade wenn es eben um den Unterschied zwischen Mord und Körperverletzung mit Todesfolge geht. Also ich glaube, da ist rechtlich so viel zu sagen. Und es war dann auch so, ich war dann schon gar nicht mehr bei Gericht. Es war dann so, dass erst nach 18 Uhr das Urteil verkündet worden ist. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und die offizielle Mitteilung des Gerichtes ist dann am frühen Morgen wirklich früh gekommen. Und ja, die Urteile waren überraschend.
Ich will darauf nochmal ganz kurz eingehen, weil mich lässt das nicht los und ich glaube auch viele Menschen lässt das nicht los, weil wir hier immer wieder sagen, hier im Namen des Volkes. So, das ist ja der Spruch, der im Gericht gilt.
Ja.
Und wir wissen ja alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was mit Jugendlichen zu tun hat und Kindern. Okay, kann man, glaube ich, alles nachvollziehen, aber nicht mal das Urteil. Also ich meine, das so richtig kann ich das nicht nachvollziehen, weil... Oder ist es deswegen, weil dann nochmal alles gesagt wird, was im Prozess davor auferzählt?
Richtig. Also, es ist ewig her. Es ist ganz, ganz viele Jahre her. Da habe ich das mal erlebt. Da ist das Urteil gegen einen 17-Jährigen ergangen. Das ist aber möglicherweise wirklich 30 Jahre her. Und da durfte ich rein zur Verkündung des Tenors. Ich meine, das war keine Bildberichterstattung. Bin da rein, habe zugehört und dann ist gesagt worden, ist verurteilt worden wegen zu. Und dann bin ich raus. Und die Begründung habe ich nicht mehr mitbekommen. Und in dem Fall ist aber, wie gesagt, ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, ob das eine Ausnahmeregelung war oder so, da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß, dass diese Prozesse, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, dann fliegt die Öffentlichkeit raus, fertig.
Tja, alles zum Schutz der Jugendlichen, aber die Urteile wurden bekannt und haben auch durchaus ja für Überraschung gesorgt, wenn man das in diesem Zusammenhang überhaupt sagen kann. Wir sprechen über die Urteile jetzt.
Verurteilt worden sind alle 4 wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Nicht wegen Mordes, warum das trotzdem oft mit angeklagt wird. Und ich habe Leuten hören, ich kann es nicht sicher sagen, dass die Staatsanwältin auch diesen Tatvorwurf des Mordes durch Unterlassen im Plädoyer so gesehen hat. Aber die Jugendkammer des Meininger Landgerichts hat Körperverletzung mit Todesfolge ausgeurteilt und hat verurteilt die beiden erwachsenen jungen Männer, auch nach Jugendstrafrecht, weil das gilt ja auch, bis man 21 ist. Also Jugendstrafen von 3 Jahren und 6 Monaten und 4 Jahren und 6 Monaten. Da weißt du also schon, wenn du die unterschiedlichen Strafen hörst, die haben Unterschiedliches auch gemacht an diesem Abend. Und die beiden Mädchen, sage ich jetzt mal, die haben auch Jugendstrafen bekommen, nämlich von 1 Jahr und 8 Monaten beziehungsweise 1,5 Jahren. Und diese Strafen sind zur Bewährung ausgesetzt worden. Das heißt, die haben am Abend nach 19 Uhr das Landgericht verlassen können. Also die sind nicht zurück in die Untersuchungshaft, sondern die sind gleich in die Freiheit gekommen, weil sie halt Bewährungsstrafen bekommen haben. Und ohne es zu wissen, weil das immer so ist, gehe ich davon aus, dass zu den Bewährungsauflagen, weil es ist ja üblich, wenn jemand zur Bewährung verurteilt wird, ist es üblich, dass er Auflagen bekommt, damit es nicht einfach nur so... naja, merke ich ja nichts davon ist. Und ich gehe davon aus, dass zu diesen Bewährungsauflagen, dass da dazugehört, dass sie Hilfen annehmen. Dass sie Hilfen annehmen, vom Jugendamt zum Beispiel. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, denn es war ja auch so, dass das Jugendamt die ganze Zeit mit dabei war beim Prozess. Das ist bei Jugendverfahren so üblich, dass, wenn die Beweisaufnahme zu Ende ist, dann erstatten die Vertreter des Jugendamtes ihre Gutachten. Das heißt, die sagen was zum Reifegrad der Angeklagten, zur Entwicklung der Angeklagten. Die haben im besten Falle mit den Eltern gesprochen, mit den Jugendlichen. Und in dem Fall, weil es ja Jugendstrafen gegeben hat, ist klar, dass es auch bei den 18-Jährigen ganz offensichtlich noch keine abgeschlossene Entwicklung gibt, dass die eher einem Jugendlichen als einem Erwachsenen gleichstehen. Und ich weiß auch, dass es bereits vorher, ich sage jetzt mal, Angebote des Jugendamtes gab zu einer der Angeklagten, die aber nicht wahrgenommen worden sind, diese Angebote. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass in den Bewährungsauflagen steht, ihr müsst was tun, um eure möglichen Reifeverzögerungen oder was auch immer da genannt worden ist, damit das irgendwie besser wird. Und Jugendstrafe gibt es fast immer auch nur diesen Begriff der schädlichen Neigungen. Also das ist schon noch ein bisschen mehr als eine jugendtypische Verfehlung. Und ich war nicht drin, ich kann es nicht sagen, aber das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt in diesem Verfahren. Es geht ja um den Tod eines Menschen.
Absolut. Und du hast ja auch schon gesagt, das Urteil hat viele also überrascht. Und damit meinst du wahrscheinlich auch die Bewährungsstrafen, würde ich jetzt mal so hineininterpretieren.
Es gibt in Deutschland so ein Schuldstrafrecht und das ist ein ganz, ganz böser Begriff, kein Erfolgsstrafrecht. Man guckt also nicht nach dem Erfolg der Tat, also nach dem Furchtbaren, was da geschehen ist, nämlich dass da jemand gestorben ist, sondern man schaut danach, welche Schuld haben Menschen auf sich geladen, die möglicherweise diesen Tod verursacht haben. Und jetzt haben wir hier noch das Jugendrecht. Das kommt auch noch dazu. Es ist also so, dass man davon ausgeht, dass der Tote in den Bach gestürzt ist und sie ihm nicht geholfen haben, nicht nochmal nach ihm geschaut haben. Ich war nicht im Prozess, ich kann es nicht sagen, aber Körperverletzung mit Todesfolge ist halt was anderes als Mord durch Unterlassen oder zur Verdeckung einer Straftat, nämlich um die vorangegangenen Misshandlungen vielleicht nicht offenbaren zu müssen, dass es hier nicht verurteilt worden ist. Es geht um Körperverletzung mit Todesfolge und das ist ein ganz anderes Delikt. Und dann sind es Jugendliche. Und Fakt ist natürlich auch, das sieht man ja an den Strafen, das hat nicht nur was mit dem Alter zu tun, dass die so unterschiedlich ausgefallen sind, sondern natürlich auch mit den Tatbeiträgen, wie das bei Gericht heißt. Also wer hat was gemacht?
Und wem konnte man was nachweisen?
Das ist die andere Sache. Das habe ich also auch gehört, dass auch die Zeugenaussagen zäh gewesen sein müssen. Ich weiß nicht, als ich in dem Gebiet unterwegs war, hat mir jemand gesagt, na, das waren ja noch viel mehr als nur die vier. Also gibt es möglicherweise auch Leute, die vielleicht, ich weiß nicht, zugeguckt haben, vielleicht dabei waren, vielleicht nicht dabei waren, die vielleicht auch ein Aussageverweigerungsrecht hatten vor Gericht. Ja, also man darf nur verurteilen, was zweifelsfrei nachgewiesen ist. Also wie gesagt, für die Familie ist der Tod ihres Angehörigen ganz schlimm. Die leiden da ganz schlimm, ganz unterschiedlich drunter. Die haben auch nicht gehofft, also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, dass der Prozess das Leid irgendwie einfacher macht. Aber es wäre für sie schon wichtig gewesen zu wissen, warum, was ist da passiert. Und vor allen Dingen habe ich immer wieder gehört, draußen auf dem Gang, hätte man das nicht verhindern können. Weil das hat sich auch in den sozialen Netzwerken natürlich durchgezogen, dass es da vorher schon Auffälligkeiten gab bei einigen der Angeklagten. Und da ist nichts gemacht worden. Das ist aus meiner Sicht auch nicht richtig. Wie gesagt, es gab Hilfsangebote, die so nicht wahrgenommen worden sind, wie sie angeboten worden sind. Und was ich auch noch unbedingt sagen möchte, in der Schule der Mädels, das ist was mich jetzt umtreibt, was ich nicht beantworten kann. Gehen die jetzt wieder an ihre selbe Schule, wenn die frei sind? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es an dieser Schule Hilfsangebote gibt, dass das Schulamt dort die Schulpsychologen hinschickt, dass dort in der Schule mit der nicht betroffenen Schulgemeinschaft, da gibt es Hilfsangebote, Gesprächsangebote. Da wird drauf geguckt, dass die Redebedarf haben, auch sprechen können.
Hattest du denn eigentlich, finde ich ja persönlich immer wichtig, dass es solche Angebote gibt, vielleicht sogar, ich finde persönlich sowas immer wichtig, dass es so solche Angebote dann immer an diesen Schulen gibt. Hast du denn eigentlich was gehört, ob die Jugendlichen was dazu gesagt haben?
Ja, ich habe was dazu gehört. Nach meiner, also eine Entschuldigung gab es nicht, habe ich gehört. Aber ich war nicht im Prozess. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es gehört. Mehrfach.
Okay. Dass es keine Entschuldigung gab.
Dass es keine gab. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das alle betrifft. Das ist das reine. Man bekommt wahnsinnig viel erzählt. Aber man weiß halt nicht, trifft das für alle zu? Kann ich das nachvollziehen? Wie gesagt, ich habe sehr, sehr enttäuschte Angehörige erlebt. Insofern, ja. Und auf der anderen Seite, es ist natürlich so, wenn sich jemand schweigend verteidigt, wie das so schön heißt, es ist sein gutes Recht. Und wenn ich halt nichts zur Tat sage und mich aber entschuldige, ist das ja eine Art Geständnis. Also ich sage das jetzt mal so rein theoretisch. Und wie gesagt, dieser wahnsinnig, also für mich ist das wirklich ein ganz großer, eine große klaffende Lücke zwischen dem Leid der Angehörigen und dem Wunsch, ich will wissen, was da passiert ist, und dem Recht gerade jugendlicher Angeklagten, einmal Angeklagte müssen nichts sagen, und in dem Fall auch noch ein nicht öffentlicher Prozess, eine wahnsinnige Lücke. Ich weiß nicht, wer die schließen will, die kann man nicht schließen.
Vielen Dank für dieses Mal, für die Einblicke in den Gerichtssaal und auch drumherum. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Also die Urteile sind gefallen. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Nebenklage und auch Verteidiger haben Revision eingelegt. Also der Bundesgerichtshof schaut da jetzt nochmal nach Verfahrensfehlern. Aber das macht natürlich nicht ungeschehen, dass ein Mensch gestorben ist. Und für die Angehörigen wird diese Geschichte nie abgeschlossen sein.